religious leaders that have shocked this.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
Was bisher geschah. Während Claudia der naheliegende Verdacht kommt, dass der unbekannte Notfallpatient Manne ist und Katja Ernst im Krankenhaus besuchen geht, lässt Karos Verhalten Zweifel an ihrem vorgeblichen Wissensstand aufkommen.
Der Dubai-Job hat absoluten Vorrang. Ich bin für niemanden zu sprechen, außer für den Projektleiter von Arab Soft Tool. Sonst bitte keine Störungen, auch nicht wegen Excel.
Guten Tag, ist Matze Dornier im Haus? Dr. Dornier, ja. Wann kann ich ihn... Können Sie ihm etwas... Hören Sie. Nein. Nein, privat. Naja, halb privat. Ja, es ist sehr dringend. Um einen Ihrer Patienten, einen Neuzugang. Nein, bin ich nicht. Beziehungsweise... Doch, eigentlich schon. Jetzt hören Sie doch mal... Dann richten Sie Dr. Dornier wenigstens aus, dass er Claudia zurückrufen soll. Dringend. Ja, hat er. Ja, tschüss.
Hi Nessie, da bin ich wieder.
Katja, gut, dass du kommst. Mir ist ja so langweilig hier.
Das wird sich wohl gleich ändern.
Weißt du, mir geht's schon viel besser. Die Ärzte sagen auch, dass alles gar nicht so dramatisch ist. Allerdings darf ich auch noch nicht so bald nach Hause. Ich habe auf jeden Fall eine,
Tachykardie.
Richtig, das war's. So einfach und man kann sich's trotzdem nicht merken, ne? Woher weißt du das? Hast du dir einen Mediziner angelacht?
Ernesto, ich wollte eigentlich...
Hey, übrigens, darüber haben wir ja noch gar nicht geredet. Weißt du, dass der Kerl hier arbeitet, dieser Matze, der sich an meinem ersten Abend in überall in der Kneipe gleich mit Sascha geprügelt hat? Sascha, das ist mein Mitbewohner.
Nessie, ich kenne Matze. Und Sascha auch. Was denkst du, wo ich letzte Nacht geschlafen habe?
Ach, richtig, klar. Super Typ, der Sascha, oder? Der macht Radio, übrigens. Das würde mich auch echt interessieren, so eine unabhängige Redaktion. Die machen dann Sendungen zu irgendwelchen Themen, die sie gerade spannend finden. Über was war das? Irgendwie verkürzte Kapitalismuskritik, glaube ich, bei der Occupy-Bewegung, weißt du?
Ja, das klingt spannend.
In der Redaktion bei mir, also bei der neuen Stadt, da sind ja schon eher bürgerliche Leute. Da ist so ein freies Radio schon was ganz anderes. Du könntest da doch auch mitmachen.
Das ist gerade nicht mein Hauptproblem. Ehrlich gesagt, und deins auch nicht.
Nee, da hast du schon recht. Ich mache jetzt erstmal bei der neuen Stadt weiter. Aber du kennst mich ja. Ich will immer alles auf einmal. Ich bin einfach zu begeisterungsfähig.
Ja, ich weiß. Hör mir jetzt endlich mal zu. Dass ich gleich nach überall gekommen bin, hat einen bestimmten Grund.
Hey, Kommandante, denkst du an die Stuhlprobe? Oh, du bist ja auch hier. Hallo. Entschuldige wegen vorhin. Das war ein Notfall. Oh, das ist mein Piepser, der da piepst. Ich muss weiter. Leben retten. Au revoir, Mademoiselle.
Dass man hier nie seine Ruhe hat. Also, was ich erzählen
wollte...
Du bist
total aufgekratzt und ich wollte was erzählen.
Ich zuerst. Es geht ja auch schnell. Tja, Katja, weißt du, ich glaube, ich muss das einfach erzählen. Wie fange ich an?
Ja.
Gestern, da war doch Caro hier. Ich kenne sie ja noch nicht so lange. Aber ich finde, sie ist ein ganz besonderer Mensch. So warmherzig. Ihr müsst euch unbedingt noch mal richtig kennenlernen. Das war ja eine schwierige Situation.
Ich hätte gern einfach mal mit dir allein gesprochen. Ich habe etwas Wichtiges...
Ich doch auch, Katja. Ich bin doch immer noch ganz baff, dass du gleich hergekommen bist. Wir sind schon ein tolles Team. Richtig gute Kumpel, oder? Nicht so wie bei anderen. Gestern habe ich eine kennengelernt. Also wir wurden beide auf unseren Rollbetten irgendwo im Gang abgestellt und dann hat sich keiner mehr um uns gekümmert. Wir kommen ins Gespräch und es stellt sich raus, sie ist gerade Mutter geworden. Total nettes Mädel, total hübsches Baby dazu und der Vater des Kindes, tja, ist längst über alle Berge, fühlt sich überhaupt nicht zuständig, war halt ein Unfall und so weiter. Jetzt sitzt sie ganz alleine da. Also solche Leute, ich begreife einfach nicht, wie die ticken. Er ist zu blöd aufzupassen. Ich meine, wie Verhütung funktioniert, das lernt man in der 5. Klasse. Und dann auch noch überhaupt kein Verantwortungsgefühl.
Mir reicht's jetzt, du ignorantes Arschloch! Du kapierst doch gar nichts! Du hast auch Vater!
Ha, Männer. Arme Katja. Wie geht es für sie weiter? Und wie lange noch bleiben Claudia und wir im Ungewissen über die Identität des Notfallpatienten beziehungsweise den Verbleib von Manne?
Verpassen Sie nicht die nächste Folge von Überall, wenn
Sascha sagt,
dafür habe ich nicht Erzieher gelernt.
Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Stunde 17 Grad, Radio zur Klärung der Verhältnisse. In Deutschland, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat man sich mittlerweile dann doch ein wenig daran gewöhnt, dass in dem einen oder anderen Ort Juden ansässig sind. Und auch, wenn ein partiell kluger Mann einen noch klügeren einmal mit den Worten zitiert hat, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, ist doch, was das Thema angeht, eine gewisse, nennen wir es Routine, eingekehrt im Verhältnis von Teutonia und Synagoge. Es gibt Gedenkfeiern und Ansprachen, Städtepartnerschaften und Stehempfänge, Mahnmale und Kochbücher für die koschere Küche. Ein bisschen aufgeregter wird das Ganze schon noch, wenn der jüdische Staat in den Fokus des deutschen Betrachters gerät. In der zurückhaltenderen Variante emotional-humanistischer Politgefühlsaufwallung darf Israel zwar weiter existieren, sollte sich bei der Verteidigung seiner Einwohner aber merklich zurücknehmen. Überhaupt ist das Bild des sich selbst verteidigenden Juden offensichtlich für viele schwerer zu ertragen als die Ornamente der Opfer im Zuge der Befreiung der Konzentrationslager. Dass das Bild des wehrlosen Juden ein zwar häufig gutiertes, aber eben doch nur ein Klischee ist, belegen nicht nur die jüdischen Brigaden in der britischen Armee während des Zweiten Weltkriegs, sondern auch die Geschichte jüdischer Gangster Anfang des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Rich Cohen hat in seinem Buch Murder Incorporated die Historie eben jener Szenerie jüdischer Mobster respektive Mafia eindrucksvoll vor eigenem familiären Hintergrund beschrieben. Einer der bekanntesten und in vielen Filmen und Serien beschriebener dürfte dabei Meyer Lansky sein. In der folgenden Stunde wollen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jene Szenerie näher bringen, die in ihrer Umgehensweise mit Faschisten durchaus auch für die heutige Zeit von einigem Interesse sein könnte.
She's black and homely and that is all. She's black and homely and that is all. When men meet her, they bound to fall and tell her, mammy girl, you're sweet, oh Lord. Go to Chabonas and you will see a nice black woman they call Didi. When she pressed her sweet lips to mine, I said, mammy kiss papi all the time. Heart. I felt so funny with her to part. The people in the county of Caroni can tell how Didi love Houdini. Young boys, take this advice from me. Don't put yourself in difficulty, for it is a positive fact. The sweetest women in this world are black. Another mule kick up in your stall. With your black baby, you are bound to stay. You cannot leave her and go away. I say, Didi, I'm going away, but no longer I cannot stay. Mommy, yes, it is a positive fact. Sweet Houdini soon be coming back.
Fußnoten.
Meyer Lansky, eigentlich Meyer Suchowlinski, 1902 im heutigen Weißrussland geboren, war ein jüdisch-amerikanischer Mobster und gilt heute als einer der wichtigsten Köpfe der Cosa Nostra. Er wurde in den USA mehrmals verhaftet und angeklagt, jedoch nie schuldig gesprochen. Er starb im Alter von 80 Jahren in Miami in einem Spitalbett.
Als Mitte des vorletzten Jahrhunderts Juden in großer Zahl in New York eintrafen, sahen sie sich sogleich mit Gangsterbanden konfrontiert. In heruntergekommenen Mietskasernen, auf schmalen Straßen, in Backsteingassen und überfüllten Unterkünften gerieten sie in der Lower East Side mit irischen Rowdies auf Tuchfühlung. Spät am Abend, wenn nur noch der Mond oder eine flackernde Gaslaterne etwas Licht warfen, strömten die harten Jungs auf die Straßen und mischten sich unter die Neuankömmlinge. Manch einer lauerte den Einwanderern auf, den Italienern und Juden, die sich das Wenige, was sie besaßen, oft genug abtricksen ließen. Wer aber auf keinen Trick hereinfiel, der konnte mit Gewalt erleichtert werden. Und wer sich weder von Tricks noch von Gewalt beeindrucken ließ, der wurde umgebracht. In jenen Tagen, ehe die Handfeuerwaffen Verbreitung fanden, sah man oft einen alten Einwanderer mit eingeschlagenem Schädel in irgendeiner dunklen Gasse liegen, die Taschen umgestülpt, als zeitsparender Hinweis für die Aasgeier: Hier ist nichts mehr zu holen. Für so manchen Juden, dem es noch schwer fiel, sich auf den Straßen zurechtzufinden, bedeutete dies nur eine Fortdauer des Vergangenen, erneute Schikanen, wie er sie aus Europa kannte. Unzweideutiger Antisemitismus machte sich breit, ein Hass, der sich manches Mal in bürgerlichen Stolz kleidete. Frank Moss, der für den Prediger William Pankhurst arbeitete, behauptete, die Stadt säubern zu wollen, als er über einen Besuch in den jüdischen Elendsvierteln schrieb:
Ignoranz, Voreingenommenheit, die beharrliche Weigerung, amerikanische Denkweisen zu übernehmen,
religiöse Gebräuche und Zwänge, Sippschaften sowie Hass und Misstrauen gegen Christen. All dies zusammen verhindert jeden Ansatz zur Besserung der Lebensbedingungen der Armen in den großen jüdischen Bezirken. In keinem Winkel der Erde finden sich menschliche Parasiten in größerer Zahl. Die verbrecherischen Instinkte, die sich naturgegeben so oft in russischen und polnischen Juden finden, kommen auf eine Weise zum Vorschein, die unsere Ansicht rechtfertigt, dass diese Leute das schlimmste Element in der Zusammensetzung von ganz New York City sind.
Für die durchsetzungsfähigsten Einwanderer waren diese Worte eine Herausforderung. Juden wurden auch in Amerika schikaniert, aber in Amerika konnten sie sich wehren. Sie waren, zumindest nicht durch Gesetz, an ein bestimmtes Viertel und an bestimmte Berufe gebunden. Es stand ihnen also auch frei, Verbrecher zu werden. Und sie besaßen einen Vorteil, den irische Gangster, die zumeist in den Vereinigten Staaten geboren worden waren, nicht recht aufzuwiegen wussten. Sie hatten wenig zu verlieren. Nahezu 2 Millionen Juden hatten in den letzten 2 Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Osteuropa verlassen, waren wie Treibgut angeschwemmt worden und brachten nichts als einige Namen, einige Rätsel mit. Wie zum Teufel kommen wir aus der Lower East Side raus? Die Pogrome in Europa hatten sie außerdem etwas gelehrt. Manche hatten sie das Sterben gelehrt, andere, wie man überlebt. Als alter Mann sprach Meyer Lansky, der 1911 in die Lower East Side gekommen war, mit Uri Dan, einem israelischen Journalisten, über die Pogrome in seiner russischen Heimatstadt Grodno. Lansky erzählte von jenen Juden, die ihre Hände hoben, die ihre Lage für hoffnungslos hielten, für eine Strafe Gottes. Doch er sprach auch von anderen, von einer neuen Generation, die sich entschieden wehren wollte.
Ein Mann, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, hielt im Haus meines Großvaters eine Versammlung ab,
sagte Lansky.
Juden,
schrie er,
warum steht ihr wie blöde Schafe herum? Lasst sie kommen und euch abschlachten, euer Geld stehlen, eure Söhne töten und eure Töchter vergewaltigen. Schämt ihr euch denn nicht? Ihr müsst euch erheben und kämpfen. Ihr seid ebenso stark wie andere Männer. Ein Jude kann kämpfen. Wir haben keine Waffen, aber das macht nichts. Nehmen wir Stöcke und Steine. Wehrt euch, habt keine Angst, schlagt zu und sie werden vor euch davonlaufen. Und wenn ihr sterben müsst, dann sterbt wenigstens im Kampf. Diese Rede hat sich meinem Gedächtnis eingebrannt,
fuhr Lansky fort.
Ich nahm die Worte mit, als ich schließlich mit meiner Mutter nach Amerika und in die Lower East Side kam. Sie leuchteten wie loderne Pfeile in meinem Kopf.
Leben dank in Gott, darf der Mann, wo's hat, an Eiches Chayel, an Antik. Sie hat ihr Chemes lieb, Schulen herrscht in Stil, sie's nicht zu kein größer Glück. Sie freut sich mit dein Fried, sie teilt sich mit dein Leid. Ich
איש ישראל, מבטאי. נמס איש ישראל, אוי, נמס איש ישראל. הטיירה, קיין טיירה. ריירס ניטו, ברו ברו לירם, הגולדן נרי שווה. אוי, הנחס ננחווה. עלי בפרו, אגיד מומוניו.
Fußnoten.
Charles Lucky Luciano alias Salvatore Lucania, 1897 auf Sizilien geboren, war ebenfalls ein Mobster. Die Familie siedelte sich 1907 in New York City in einem jüdischen Viertel an. Bereits im Folgejahr wurde Luciano wegen Ladendiebstahls festgenommen. Danach soll er Schutzgeld von Kindern eingetrieben haben. Das Nachrichtenmagazin Time listete ihn auf Platz 20 der einflussreichsten Persönlichkeiten der Geschichte.
So oft er sich freimachen konnte, ging Luciano zur Delancey Street in ein überfülltes kleines Delikatessenrestaurant, klirrendes Silberbesteck, Stimmengewirr, um mit Maja Lansky zu frühstücken. Luciano hatte Lansky Jahre zuvor an einem Nachmittag im Januar zu Beginn des letzten Jahrhunderts kennengelernt. Maja, ein dürres Einwandererkind mit großem Kopf, ging allein durch die verschneite Hester Street. Als er aufblickte, sah er sich von jungen Italienern umringt.
Wenn du am Leben bleiben willst, Judenbengel, musst du uns von jetzt an jede Woche 5 Cent Schutzgeld zahlen,
sagte Charlie Luciano, ihr Anführer. Maja schaute ihn an. 2 scharfe Augen blickten in 2 scharfe Augen. Sie entdeckten etwas in ihrem Gegenüber, erkannten etwas Vertrautes.
Verpisst euch,
sagte Lansky. Es war einer jener Momente, Mick Jagger, der Keith Richards trifft, Otto von Bismarck, der Kaiser Wilhelm begegnet, die Konsequenzen haben.
Er stand einfach nur da, dieser kleine Schnösel,
erinnerte sich Luciano.
Ich war fast 5 Jahre älter als er und hätte ihn mit einer Hand zerquetschen können. Aber er stand da, starrte mir ins Gesicht und sagte, ich könne mir mein Schutzgeld in den Arsch schieben. Und er wäre auf mich losgegangen. Die Fäuste hatte er schon geballt.
Luciano respektierte den Mumm des Kleinen. Er schleuderte ihm irgendeine Beleidigung an den Kopf, die ihm half, das Gesicht zu wahren, und ging. Später kam er dann alleine zurück und suchte einen Verbündeten. Jemanden, der mit allem, was ihm zur Verfügung stand, kämpfen wollte. In den kommenden Jahren kümmerten sich die Jungen umeinander, beschützten sich gegenseitig. Wer einem von ihnen einen Strich durch die Rechnung machte, bekam es mit beiden zu tun. Gangsterarithmetik. Sie schlossen eine der großen Freundschaften in der Geschichte des Verbrechens.
Wir haben uns spontan verstanden,
erzählte Luciano später.
Und das blieb auch so. Wir brauchten uns nicht viel zu erklären. Es klingt vielleicht verrückt, doch wenn jemand den Ausdruck Blutsbrüder verwenden möchte, dann trifft er auf Maja und mich zu, auch wenn wir aus völlig verschiedenen Verhältnissen stammen.
Diese beiden Gangster waren ihrer Zeit beispielhaft weit voraus. Zu einer Zeit, in der man sich überall der Herkunft und religiöser Zugehörigkeiten nur allzu bewusst war, ließen Lansky und Luciano derlei hinter sich. Sie waren der Ansicht, dass einem in Amerika der Bruder von jedem beliebigen Elternpaar in jedem beliebigen Haus geboren werden konnte.
Gangster, die es nicht mal bis zur Highschool geschafft hatten, durchbrachen diese gesellschaftlichen Schranken lange, bevor jemand anders auch nur in deren Nähe gekommen war,
erzählte mir Ralf Salerno.
Gangster sind meist pragmatischer und realistischer als Leute in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Warum gab es denn die Affinität zwischen Italienern und Juden? Weil sie eine Vernunftehe verband. Sie lebten zur selben Zeit in denselben Elendsvierteln. Sie unterliefen die Prohibition zur selben Zeit. Es war eine Ehe der 3 M's. Mumm, Moneten, Muskelkraft. Die Juden brachten den Mumm in die Beziehung ein, die Italiener die Muskelkraft und zusammen teilten sie sich das Geld.
Desert shadows creep across purple sand. Natives kneel in prayer by their caravan. silhouetted under an eastern star. I see my love lost blossom of Shalimar. We'll find our kismet answering love's command. Ah, you, Misaloo, are a dream of delight in the night. Are to an oasis sprinkled by stars above. Allah will bless our love. Tu mira esta estrella de inspiración. Aquí de embelesado mi corazón.
Fußnoten.
Benjamin Baxi Siegel, geboren in Brooklyn als Sohn jüdischer Einwanderer aus der heutigen Ukraine, war ein US-amerikanischer Mobster und wird heute der Cosa Nostra zugerechnet. In einem von italienischen Einwanderern dominierten Stadtteil tat er sich mit Maya Lansky zusammen. Die beiden waren bald als Baxi und Maya Mob bekannt. Louis Lepke Buchalter, geboren 1897 in New York City, war ein US-amerikanischer Mobster. Er zählte zur Führung der kriminellen Vereinigung Murder, Inc. Auch er wird heute der Cosa Nostra zugerechnet. Zu Beginn der 30er Jahre erlangte Louis Buchalter durch die gewaltsame Unterwanderung örtlicher Gewerkschaften beinahe die vollständige Kontrolle über alle legalen Arbeitsgewerbe in dem Gebiet in und um New York City. Harry Pittsburgh Phil Strauss, geboren 1909 in Brooklyn, war ein US-amerikanischer Auftragsmörder der Murder, Inc. und wird heute als Mitglied der Cosa Nostra aufgeführt. Strauss gehörte zum Umfeld von Louis Buchalter und folgte diesem in die Murder, Inc. nach Gründung durch Maya Lansky und Lucky Luciano. Maya Harris Mickey Cohen, 1913 in Brooklyn geboren, US-amerikanischer Mobster, war Teil der Cosa Nostra. Bekannt wurde er durch seine Zusammenarbeit mit Baxi Siegel beim Aufbau des Hotelcasinos Flamingo in Las Vegas. Mit diesem Projekt begann die Investition von Mafiageldern in das legale Glücksspielgeschäft.
Zug es mir nach Amur, weil ich bin gern so herrlich, eine Welt darf in dir. Zug es mir nach Amur, zug es mir nach Amur, weil deine Reden bringt Frieden und gibt mir Mut und Aschid. Ich fühl mein Herz, es wächst, find dir ab Sinn,
het vak nooit spreekt. Als ik op de leef, zie ik heel veel dingen aan zellige reden. Zoek eens weer naar Gamoe. Zoek eens weer naar Gamoe. De Goemare, de Schumare, zoek eens weer naar Gamoe. Als je op der leeft, ze hebben veel dieren, zellige reden. Zoek eens meer nog een moed, zoek eens meer nog een moed. Schumale, 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 schumale. Zoek, 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 zoek.
Wahrscheinlich war man in der High School Brooklyns unterschiedlicher Ansicht über Lepke. Für die Lehrer, die zumeist aus protestantischen Bürgerhäusern stammten, war er bloß ein Ganove, der Amok lief. Für ihre Schüler, die miterleben mussten, wie ihre eingewanderten Väter um einen Platz in Amerika kämpften, lag der Fall Lepke komplizierter. Männer wie mein Großvater hatten ein ausgeprägtes Gefühl für Recht und Unrecht, doch fiel es ihren Söhnen schwer, die Gangster nicht zu bewundern. Rilles und Strauß waren für sie furchtlose Juden, Männer, die einer unfairen Welt den Krieg erklärt hatten. Während Cops die Straßen nach Lepke durchkämmten, boykottierten die Nazis in Deutschland die Juden und zwangen sie, den Judenstern zu tragen, Schikanen, die im übrigen Amerika vielleicht nicht allzu bekannt waren, über die in Brooklyn jedoch geredet wurde. Die meisten Juden hatten noch Familie in der alten Heimat und die schlechten Nachrichten kamen in Briefen, die von Mal zu Mal düsterer klangen, ehe sie schließlich ganz ausblieben. Zu einer Zeit, da die Politiker des Westens noch hofften, ein Abkommen mit den Faschisten treffen zu können, gehörten die Gangster zu den wenigen Menschen, die den Feind verstanden. Als Rilles von Burton Turkus gefragt wurde, was er von der Lage in Europa halte, antwortete er:
»Ist doch klar. Wie meinen Sie das? Was ist klar?«
fragte Turkus.
»Die sind genau wie die Mafia«,
sagte Kit.
»Uns gibt es, weil wir Amerika an den Geldbeutel wollen. Falls nötig, würden wir deshalb auch über Leichen gehen. Hitler und Mussolini, die sind auf das Gleiche aus, bloß wollen sie die ganze Welt kassieren. Und dafür würden sie über Millionen Leichen gehen.«
Die Gangster waren der Prototyp eines neuen Juden, jenes sportlichen, geländegängigen Modells, das sich aus der Asche des Zweiten Weltkriegs erheben sollte. Männer wie Lepke und Lansky zählten zu den ersten Juden, denen die Wahrheit über die Gewalt bekannt war, denen klar war, dass man die Opfer bedauert, sich aber den Siegern beugt. Lange vor dem Holocaust wussten sie auch über die Gelehrsamkeit Bescheid, wussten, wie wenig sie bedeutet, wenn Schaftstiefel die Treppe hinaufpolterten. Diese Männer waren auf keine »Geh in die Synagoge, halt den Schabbat« ein Art religiös, standen aber eindeutig auf Seiten der Juden. Die Besten unter ihnen hatten begriffen, dass man nicht fortlaufen kann, dass man durch die Flucht entweder auf sich selbst zuläuft, die eigene Identität findet oder aber zu einem Niemand wird, zu einem Jona auf der Flucht vor Gott. Als der Krieg ausbrach, konnten sie die Nazis besser als die meisten gesetzestreuen Bürger verstehen. Sie hatten erfahren, wozu der Mensch fähig war, ahnten, wie weit jemand wie Hitler gehen würde und wussten, dass man nicht mit Vernunft, mit Verträgen oder Sanktionen dagegen ankam. Die Gangster, die vor allem reich werden wollten, hatten längst begriffen, dass mancherlei nicht für Geld zu haben war. Sie wussten, die einzige Art und Weise, mit den Nazis fertig zu werden, war die Art und Weise, wie sie auf der Straße mit ihnen fertig wurden. Diese Einstellung trug ihnen nicht nur die Bewunderung von Kids wie meinem Vater ein, sie war intellektuell auch durchaus fundiert. Wem gerade die Unterlippe aufgeschlagen wurde, dem fällt es schwer, sich für Superman zu halten.
»Wir wussten, wie man mit ihnen umgehen musste«,
erzählt Meyer Lansky Uridan.
»Die Italiener boten mir ihre Hilfe an. Aber da es um unseren Stolz ging, wollte ich sie nicht annehmen. Ich gestehe, es hat mir Spaß gemacht, Nazis zu verprügeln. Manchmal haben wir einem bedeutenden Antisemiten eine Sonderbehandlung verpasst. Aber in der Regel ging es darum, den Nazis klarzumachen, dass man Juden nicht einfach herumschubsen kann.«
Musik.
to hear it again. I want to hear it again. The old piano roll blue. We're sitting at an upright, my sweetie and me, pushing on the pedals, making sweet harmony. When we hear rinky-dink and we hear plinkety-plink, we cuddle closer, it seems. And while we kiss, kiss, kiss away all our cares, to play a piano's playing razzmatazz. I want to hear it again. I got to hear it again. The old piano roll blue.
I want to hear it again, I want to hear it again, the old piano roll blues. We're sitting at an upright, my sweetie and me, pushing on the pedals, making sweet harmony. When we hear rinkity-tink and we hear rinkity-tink, we cuddle closer, it seems. And while we kiss, kiss, kiss away all our cares, the player pedals playing the rhythm of the dance. I want to hear it again, I want to hear it again, the old piano roll blues.
We're sitting at an upright, my sweetie and me, pushing on the pedal, making sweet harmony. Take it. Oh, and while we kiss, kiss, kiss our cares all away.
Oh, the player band is playing razzmatazz.
I wanna hear it again. Yeah. I wanna hear it again.
Tell me.
The old piano roll blues.
I wanna hear it again. I wanna hear it again.
The old piano blues.
Sitting at an upright, yeah, sweetie and me,
pushing on the pedal, making sweet harmony.
When we hear rinkity-dink and we hear plinkity-plink, we cuddle closer, it seems. And while we kiss, kiss, kiss away all our cares,
you play a piano's playing razzmatazz.
I want to hear it again, I want to hear it again. The old piano roll, the old piano roll, Piano.
Mitte der 30er Jahre begannen sich die Sympathisanten der Nazis in den Staaten zu organisieren. Getrieben von fanatischem Antisemitismus legten sie sich Namen wie German-American Bund zu.
Eine Sympathisantenorganisation, die im Stil der Nazis antisemitische Propaganda betrieb,
fuhr Lansky fort.
Ihre Mitglieder stolzierten durch die Gegend und stießen irgendwelche Drohungen aus, etwa, dass sie alle Juden in Konzentrationslager stecken wollten.
1939 war die amerikanische Nazi-Bewegung bereits so stark, dass sie 28.000 Menschen zu einer Kundgebung in den Madison Square Garden locken konnte.
Ich habe schon immer was gegen Antisemitismus gehabt, aber in jenen Jahren begannen auch andere Leute, sich Sorgen zu machen,
erzählte Lansky.
Bedeutende WASPs, wie wir sie heute nennen, also White Anglo-Saxon Protestants, gaben in aller Öffentlichkeit antisemitische Äußerungen von sich. Und einige Zeitschriften und Zeitungen unterstützten sie darin auch noch. Dies begann jüdischen Wortführern, darunter auch dem allseits geschätzten Rabbi Stephen Weiss, bedenklich zu werden. Er schickte mir eine Nachricht, in der er mich bat, etwas gegen diese gefährliche Entwicklung zu unternehmen. Ein anderer jüdischer Wortführer, der sich Sorgen machte, war ein geachteter New Yorker Richter, ein wichtiges Mitglied der Republikanischen Partei. Wir kannten uns und eines Tages, das war 1935, kam er zu mir und sagte, in den Vereinigten Staaten schießt der Narzissmus ins Kraut. Der Bund geniert sich nicht mal mehr, seine Treffen in aller Öffentlichkeit abzuhalten. Wir Juden sollten militanter dagegen vorgehen. Wir sollten was gegen diese Nazi-Sympathisanten unternehmen, Meier. Wir geben ihnen das Geld und jegliche legale Unterstützung, was immer sie brauchen. Können sie uns dafür eine militante Truppe aufstellen?
Als die Bündler in jenem Frühjahr ein Treffen in Yorkville abhielten, einem deutschen Viertel in der Upper East Side, tauchte Lansky mit einigen Freunden auf. Beim Näherkommen hätten sie glauben können, plötzlich in einer Straße Berlins zu sein. Höhnisches Grinsen und Hakenkreuze, gestreckte Arme und Schaftstiefel, im Wind knatternde Nazi-Flaggen.
Wir stießen auf einige hundert Braunhemden,
erinnerte sich Lansky.
Die Bühne war mit Hitlerbildern geschmückt. Die Redner hetzten die Menge auf. Wir waren nur etwa 15 Mann, fackelten aber nicht lange. Wir schnappten uns einige Leute im Saal und warfen die ersten aus dem Fenster. Überall kam es zu Schlägereien. Die meisten Nazis gerieten in Panik und rannten davon. Wir haben sie verfolgt und zusammengeschlagen. So manch einen haben wir für einige Monate aus dem Verkehr gezogen. Sicher, das war Gewalt. Wir wollten ihnen eine Lektion erteilen. Wir wollten ihnen zeigen, dass Juden nicht immer stillhalten und Beleidigungen bloß hinnehmen.
Weiter im Westen fochten Killer wie Mickey Cohen, dieses streitlustige Fliegengewicht von einem Gangster, der sich als Bugsy Siegels Bodyguard einen Namen gemacht hatte, ähnliche Kämpfe aus. Als Cohen einige Zeit im Gefängnis von Arizona saß, steckte man einen ausgesprochenen Nazi-Sympathisanten namens Robert Noble in die Nachbarzelle. Cohen, der in der Zeitung von Nobles Tiraden gelesen hatte, bestach die Wachen, damit sie ihn eine Weile mit Noble und seinen Nazi-Schergen allein in einer Zelle ließen.
Plötzlich geht die Tür auf und Noble kommt mit diesem Kerl reinspaziert. Zwei Nazis, die General MacArthur hassen,
schrieb Cohen in seiner Autobiografie In My Own Words.
Zwei richtig fiese Arschlöcher. Ich habe mir die beiden gepackt und gleich ihre Köpfe aneinander geknallt. Irgendwie hatte ich gedacht, dass die beiden sich mächtig zur Wehr setzen würden, aber nichts da. Also habe ich ihnen erstmal eine tüchtige Abreibung verpasst. Das Ende vom Lied war jedenfalls, dass sie oben an den Gitterstangen hingen und ich versuchte, sie wieder runterzuziehen. Dabei haben sie so laut geschrien und gebrüllt, dass der halbe Knast geglaubt hat, ein Aufstand sei ausgebrochen. Und kaum hatte sich dieser Vorfall herumgesprochen, trudelten bei mir Anfragen von allen Seiten ein, auch von der Writers Guild, ob ich nicht bei ihren Problemen mit den Nazis helfen könnte. Einmal hat mich sogar ein Richter wegen einem Treffen vom Bund angerufen. Keine Sorge, habe ich ihm gesagt. Also sind wir rüber, haben uns gepackt, was uns in die Quere kam, diese bescheuerten Bilder und Plakate, haben ihm damit die Scheiße aus dem Hirn geprügelt und sie so gut es ging auseinandergetrieben. Für so einen Job habe ich keine Bezahlung angenommen. Mit keinem Geld der Welt wäre sowas aufzuwiegen.
Babies from Manhattan will be leaving Harlem if they can. Yeah, man.
Oh, yeah, man.
When Hollywood goes black and tan, Louis Armstrong with his trumpet will be heading westward with his band. Yeah, man.
Oh, yeah, man.
When Hollywood goes black and tan, Harlem crooners with a swing will be singing at the studio. Makes no difference if you can't sing, just say, heed, heed, hide the hole. When they start to swing that rhythm, I'll be heading for that promised land. Yeah, man.
Oh, yeah, man.
Yeah, man.
Oh, yeah, man.
You won't find them wangin' buckin'. Everybody will be truckin'. It's gonna be grand when Hollywood goes black and tan. Those boys are helping hand. Yeah, man.
Oh, yeah, man.
When Hollywood goes black and tan, old Bob Howard made a promise to latch on to that baby grand. Yeah, man.
Oh, yeah, man.
When Hollywood goes black and tan, Step and Fetch is gonna sing and dance like Fred Astaire. Nina May don't have to sing, cause she can be petite like Ina Claire. Water's gonna do a fan dance and shake those feathers off a fan. Yeah, man.
Oh, yeah, man.
Yeah, man.
Yeah, man.
Here's good news and it's the newest. Braddock's going to meet Joe Louis. It's gonna be grand when Hollywood goes black and tan. Thank you.
Für viele Gangster war der Kampf gegen die Nazis mehr als nur ein Akt des Widerstandes. Er war Ausdruck ihres Patriotismus. Sich mit dem Feind anzulegen bedeutete für die Mobster eine Gelegenheit, sich noch einmal als Teil des großen Ganzen zu fühlen, als Mitwirkende bei einer nationalen Aufgabe. Als die Japaner einige Jahre später Pearl Harbor angriffen, wurde dies selbst von den Militärs zugegeben. Es kam ihnen zu Pass. Denn als die Angst der Offiziere des Nachrichtendienstes vor feindlichen Agenten wuchs, als sie einen Spion hinter jedem Schatten vermuteten, an wen wandten sie sich da? An die Gangster. Die Normandie, ein französisches, zum Truppentransporter umgebautes Kreuzfahrtschiff, fing im Februar 1942 Feuer, als es auf dem Hudson River im Dock lag. Experten vermuten Sabotage. Deutsche U-Boote hatten bereits über 120 Handelsschiffe vor der amerikanischen Küste versenkt. Mitarbeiter des Marinenachrichtendienstes wussten, dass viele Hafenarbeiter aus Italien eingewandert waren. Würden diese Männer Mussolini unterstützen? Würden sie ausländischen Agenten berichten, wann Militärfrachter ausliefen oder wo Truppentransporter wie die Normandie im Dock lagen? Achtung, Feind hört mit. Einige Wochen nach dem Schiffsbrand setzte sich ein Offizier des Marinenachrichtendienstes mit Zox Lanza in Verbindung, einem Gangster, dem man nachsagte, dass er den New Yorker Hafen kontrollierte. Als die Offiziere erklärten, was sie wollten, dass die Gangster Lecks abdichten, ein Auge auf verdächtige Vorkommnisse im Hafen haben sollten, wandte sich Lanza an Lansky. Meyer sagte, für eine solche Aufgabe käme nur ein Mann in Frage, Charlie Luciano. Obwohl Lucky bereits seit 4 Jahren im Gefängnis saß, verfügte er im Hafen immer noch über absolute Autorität. Man verlegte Luciano in eine bessere Zelle, woraufhin er durch Lansky seinen Hafenkapus Bescheid geben ließ.
Ich habe Cockeye, einem Hafenarbeiter, der zur Mafia gehörte, Luckys Befehle übermittelt,
erzählte Lansky.
Geht zu den Landungsbrücken und findet heraus, wer zuverlässig ist und wer nicht. Ihr müsst dafür sorgen, dass es keine Streiks gibt und dass die Arbeit zügig vorangeht, wenn militärische Ausrüstung verladen wird. Und passt auf, dass Truppenbewegungen mit keinem Wort verraten werden. Also geht in die Bars und sorgt dafür, dass die Mannschaften und Schauerleute nicht zu quatschen anfangen, wenn sie betrunken sind.
Danach tauchte Lansky beim Marinenachrichtendienst in Manhattan auf und sagte:
Eines kann ich versprechen, bis in den Hafen von New York wird kein deutsches U-Boot vordringen.
Als die Marine die Landung in Sizilien plante, ließ Luciano von alten Freunden exakte Pläne ihrer Heimatstädte zeichnen. Außerdem brachte er Offiziere mit der sizilianischen Mafia in Kontakt, mit Kriminellen, die ihren Truppen die Straßen, Eigenarten und Abkürzungen in einem fremden Land zeigen konnten. Kurz vor der Invasion sprach Luciano dann mit einigen Marineoffizieren. Er wollte mit den Truppen an Land gehen. Er wollte als Verbindungsoffizier dienen, als idealer Vermittler. Vielleicht malte er sich aus, an der Spitze einer riesigen Armee heimzukehren. Seine Bitte wurde ihm abgeschlagen, doch die Regierung sollte Lucianos Hilfe nicht vergessen. 1946, fast ein Jahr nach dem Kriegsende, wurde seine Strafe ausgesetzt. Tom Dewey unterzeichnete seine Haftentlassung. Doch mit der Freiheit kam der Befehl zur Ausweisung. Luciano wurde nach Italien zurückgeschickt, wo er über keine Macht verfügen würde, wo er alt werden, eine Frau nehmen, Hausjacken tragen und 1964 an Herzversagen sterben würde.
These days you'll miss me, honey. Some of these days you'll be so lonely. You'll miss my hugging, you'll miss my kissing, you'll miss me, honey, when I'm far away. Said I feel so lonely for you only. 'Cause you know, honey, you've had your way. When you leave me, you know it's gonna grieve me.
You're gonna miss your red hot mama, your red hot mama, some of these days. Some of these days, you'll miss me, honey. Some of these days, you'll be so lonely. You'll miss my hugging. You're gonna miss my kissing. You're gonna miss me, honey, when I'm far away. Said I feel so lonely. Oh, you won't leave. How's you know, honey, you've had your way. When you leave me, you know it's gonna grieve me. Gonna miss your big fat mama, your fat mama, some of these days.
Wovon sollte er leben? Er wurde ja Tag und Nacht vom FBI und der Finanzbehörde verfolgt. Viele Beamte kümmerten sich um ihn.
Die Medien, endlose Ermittlungen, häufige Anklagen, all dies sagt ihm, dass er nur eine Wahl hat. Er beginnt einen letzten großen Plan zu schmieden. Er will in die Fußstapfen seiner ehemaligen Partner treten und ins Exil gehen. Als er 1970 aus dem Urlaub in Mexiko zurückkehrt, wird er bei einer Zollkontrolle verhaftet. Man hatte Medikamente bei ihm gefunden, für die er kein Rezept besaß. Obwohl ein Richter die Sache abweist, hat Lenski nun die Nase voll. Er hat schon immer besondere Gefühle für den Staat Israel gehabt und weiß, dass er als Jude nicht abgewiesen wird.
Er hatte Informationen, dass man ihn anklagen wolle. Und als er das Land Richtung Israel verlassen hatte, wurden drei Anklagen erhoben. Mr. Lansky, warum sind die amerikanischen Behörden hinter Ihnen her?
Es begann eigentlich schon 1965, als irgendjemand schrieb, ich hätte 300 Millionen Dollar. Ich wünschte, ich hätte eine. Das Ganze ist eine Riesenlüge.
I wish I had $1 million. This is just.
Wenn man es lange genug wiederholt, glauben die Leute es.
Fühlen Sie sich als Opfer öffentlicher Verfolgung?
Gewiss.
Der Dinosaurier der amerikanischen Mafia wird zum Star der israelischen Medien. So verlässt er Tel Aviv, um in einer ruhigen Strandkommune zu leben. Aber auch dorthin verfolgt man ihn.
Gleich nachdem er seinen Antrag auf Einbürgerung gestellt hatte, sandte die amerikanische Regierung Dokumente, bat den israelischen Generalstaatsanwalt nach Washington und zeigte ihm Belastungsmaterial. Vieles war unbewiesen, aber es war dennoch erschreckend.
Der israelische Justizminister Josef Berg unterbreitet Premierministerin Golda Meir den Fall.
Sie sagte, Meyer Lansky, wer ist das? Sie wusste offenbar nicht, von wem Berg sprach. Also erklärte ihr Berg in groben Zügen, worum es ging und erwähnte dabei auch die Mafia. Daraufhin zog Golda Meir die Augenbrauen hoch und sagte, Mafia? Keine Mafia in Israel. Das war, wie Berg sagte, das Ende jeder Chance für Lansky, ein Bürger Israels zu werden.
You, I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you, and so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere bist du schön, please let me explain. By mere bist du schön means you're grand. By mere bist du schön, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell. You've heard it all before, but let me try to explain. Find me a biz, to shame means that you're grand. Find me a biz, to shame, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. Reedy, 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 reedy.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.